Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Das politische Erdbeben, das in Österreich mit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos vor dem Wochenende begonnen hatte, das ist längst noch nicht zur Ruhe gekommen und hält nach dem Wochenende heute neue Erschütterungswellen parat. Nach dem Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der Ankündigung von Neuwahlen schlug Bundeskanzler Sebastian Kurz nun die Entlassung von Innenminister Herbert Kickl vor. Kurz versucht den Befreiungsschlag und will offenbar eine größtmögliche Distanz zwischen sich und den bisherigen Koalitionspartner FPÖ bringen. Dabei hatte er die rechtspopulistische Partei erst salonfähig gemacht, indem er sie zum Koalitionspartner machte. Nun steht Kurz nach gerade mal 500 Tagen vor dem Scherbenhaufen dieses Paktes. Till Rüger.
Der Tag in Wien begann mit einem Ultimatum der FPÖ. Falls man ihren umstrittenen Innenminister Kickl entlassen würde, würden sich alle FPÖ-Minister sofort aus dem Übergangskabinett zurückziehen. Innenminister Kickl selbst zielte direkt und aggressiv auf Kanzler Kurz persönlich und die Absicht der ÖVP, das Land nach der Ibiza-Affäre alleine weiterzuführen.
War es auf Ibiza eine verantwortungslose Besoffenheit infolge von Alkohol, dann ist das jetzige Vorgehen der ÖVP eine kalte und nüchterne Machtbesoffenheit.
Den ganzen Tag über folgten hektische Beratungen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg. Denn in Österreich entscheidet laut Verfassung allein der Bundespräsident darüber, ob ein Minister bleibt oder geht. Er hat das Heft des Handelns in der Hand. Am Abend verkündet dann Sebastian Kurz das Ergebnis seiner Gespräche. Eine weitere Anstrengung, sich von der FPÖ nicht unter Druck setzen zu lassen.
Insofern habe ich auch in Rücksprache mit dem Bundespräsidenten entschieden, dass ich dem Bundespräsidenten die Entlassung des Innenministers vorschlagen werde. Ich habe das auch dem Innenminister in einem persönlichen Gespräch und dem Parteichef Norbert Hofer in einem Telefonat mitgeteilt.
Die Reaktion folgte prompt. Alle FPÖ-Minister kündigten an, ihre Ämter niederzulegen und die Regierung zu verlassen.
Wir stellen das ab sofort zur Verfügung, aber es soll auch eine Übergabe gewährleistet sein. Das heißt, ich weiß nicht, wie schnell die neuen kommen werden, aber das Staatsgefüge muss gesichert sein.
Konziliant nach außen, aber wohl eigentlich der Versuch, Sebastian Kurz möglichst wirksam zu beschädigen. Das sehen Politikexperten bereits als Beginn des Wahlkampfes für das österreichische Parlament.
Die Strategie der FPÖ ist offensichtlich, der ÖVP sozusagen den schwarzen Peter zuzuschieben. Wir haben zwar den Anlassfall des Skandals geliefert, aber ihr habt dann die Regierung endgültig crashen lassen. Was da wem gelingt, das wird sich zeigen.
Sicher scheint nur, die FPÖ will sich in der kommenden Woche an einem Misstrauensvotum gegen Kanzler Sebastian Kurz beteiligen.
Till Rüger in Wien. Der bisherige Koalitionspartner FPÖ wechselt praktisch von jetzt auf gleich in die Opposition und will offenbar gleich bei einem Misstrauensvotum auch mitmachen. Was würde das für Bundeskanzler Kurz denn konkret bedeuten?
Also es geht letztendlich darum, von FPÖ-Seite zu verhindern, dass Sebastian Kurz mit dem Kanzlerbonus in den aufziehenden Wahlkampf geht. Ob dieses Misstrauensvotum dann aber wirklich durchgeht, ist eher fraglich. Die SPÖ, also die Sozialdemokraten, möchten natürlich ungern mit der FPÖ gemeinsam stimmen. Das wäre im Wahlkampf genauso schädlich. Es geht auch darum, ob der Bundespräsident dieses Votum dann akzeptieren würde am Ende, ob er da mitspielt. Er müsste einen Experten dann einsetzen, der dann vorübergehend den Bundeskanzler stellt. Und auf der EU-Ebene wäre es letztendlich eine Katastrophe. Nach der EU-Wahl stehen große Verhandlungen an. Da will Österreich auf alle Fälle vertreten sein. Und da wird der Bundespräsident und das Parlament und die verschiedenen Parteien sicherlich sehr, sehr lange darüber nachdenken, ob sie dieses Misstrauensvotum gegen Sebastian Kurz dann wirklich in so einer kritischen Situation durchziehen wollen.
Sebastian Kurz setzt offenbar bei den für September geplanten Neuwahlen auf eine Alleinregierung. Wie realistisch ist das?
Also es gibt eine Blitzumfrage von heute, da hat die ÖVP 4% zugelegt, die FPÖ hat 4% verloren. Also kurzfristig macht sich diese Trennung von der FPÖ sicherlich bezahlt. Es geht darum aber, wie sich das Ganze eben bis September dann entwickelt. Langfristig ist es, glaube ich, schwierig, da eine seriöse Prognose zu machen. Allerdings ist es natürlich eine klare strategische Überlegung von Sebastian Kurz. Wenn er über 40% kommt, dann kann er mit einer der kleinen Parteien, also zum Beispiel mit den Neos oder mit den Grünen, eine Regierung bilden, ist nicht mehr auf die FPÖ oder die SPÖ angewiesen.
Till Rüger, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Wien. Ja, soweit ein Blick nach vorn, aber schauen wir noch mal kurz auf den Auslöser dieser schweren Staatskrise in Österreich, das heimlich auf Ibiza gedrehte Video. Denn da sind noch viele Fragen offen. Wer steckt hinter dem Video? Mit welcher Absicht wurde es erstellt? Und war die Veröffentlichung auch rechtens? Was ist mit Persönlichkeitsrechten? Über eine Frage der Abwägung Torben Börgers.
Das sogenannte Ibiza-Video. Langfristig geplant, hochprofessionell vorbereitet, aufgenommen in einer extra dafür angemieteten Villa. Eine Falle. Versteckte Kameras und unsichtbare Mikrofone zeichnen auf, wie sich Österreichs Vizekanzler um Kopf, Kragen und Amt redet, nach eigenen Angaben stark alkoholisiert. Die Veröffentlichung, ein journalistischer Coup oder eine unzulässige Grenzüberschreitung? Für den Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung ist die Antwort eindeutig. Seine Redaktion hatte die Aufnahmen am Freitag zeitgleich mit dem Spiegel publiziert.
Aus meiner Sicht waren wir nicht nur berechtigt, dieses Video zu veröffentlichen, sondern geradezu verpflichtet. Es geht hier um Dinge von überragendem öffentlichem Interesse, die besprochen werden, auf die die Öffentlichkeit aus meiner Sicht ein Anrecht hat, sie zu erfahren.
Das sieht der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg ganz anders. Durch das Video seien die Gefilmten entblößt und vorgeführt worden. Eine Wortmeldung hätte es auch getan.
Das Video stammt nach allem, was wir wissen, aus einem kriminellen Akt. Und wenn ich dieses Video online stelle, dann vertiefe ich diesen kriminellen Eingriff. Und das kann man nicht hinnehmen.
Wer das rund sechsstündige Video gemacht hat, ist bislang unklar. Spekulationen gibt es viele. Waren es politische Gegner der FPÖ oder gar Geheimdienste? Ist etwa Geld geflossen?
Ich vermute, dass die Urheber des Videos einmal die Intention hatten, dafür auch Geld zu verlangen. Aber ich weiß nicht, ob sie es von irgendjemandem bekommen haben, von uns jedenfalls nicht. Und soweit es der Spiegel gesagt hat, vom Spiegel auch nicht.
Rückendeckung erhalten Spiegel und SZ vom Deutschen Journalistenverband. Die ausschnittsweise Veröffentlichung des Skandalvideos sei von dessen politischer Brisanz gedeckt.
Man hätte das Video als Journalistin, als Journalist so nicht machen dürfen. Aber wenn es dann auf dem Markt ist, sozusagen als zeitgeschichtliches Dokument, dann darf man es auch prüfen, redaktionell prüfen, die Betroffenen damit konfrontieren, die Authentizität feststellen und dann auch veröffentlichen, weil es eben ein besonderes gesellschaftliches Interesse daran gibt.
In der Bild-Zeitung bestreiten gleich zwei ehemalige Geheimdienstchefs diesen Vorrang des öffentlichen Interesses. Für Hans-Georg Maaßen, den ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, ist die Videofalle nur der erste Akt des Skandals, ihre Veröffentlichung ein Tabubruch. Ex-BND-Chef August Hanning fordert Spiegel und SZ sogar auf, ihre Quelle offenzulegen.
Also über den Informanten können wir selbstverständlich nichts sagen, weil wir unsere Quellen schützen. Das ist sozusagen die Grundregel dafür, dass wir diesen investigativen Journalismus überhaupt machen können. Und deswegen reden wir grundsätzlich nie über Quellen.
Berichten oder verschweigen. Für die Journalisten von Spiegel und SZ war klar, die politisch relevanten Ausschnitte des Videos nicht zu veröffentlichen, wäre ein Fehler gewesen.
Österreich, ein Video und die anstehenden EU-Wahlen. Dazu ein Kommentar von Michael Mandlik vom Bayerischen Rundfunk.
Jetzt haben wir es ja also vollends. Die Polit-Schlammschlacht in Österreich mit einer Dramatik, die auch in den anderen Ländern Europas nur Fassungslosigkeit hervorruft. Denn die Art und Weise, wie schnell die zwei bis vor kurzem noch angeblich so harmonisch agierenden Koalitionspartner zu politischen Gegnern wurden, zeigt den wahren Zustand. Nichts als Politfassade, die jetzt komplett in sich zusammengebrochen ist. Schlimmer noch, mit der angedrohten Beteiligung an einem Misstrauensvotum der Oppositionsparteien gegen Bundeskanzler Kurz könnten die Rechtspopulisten nun tatsächlich maximalen Schaden anrichten und Österreich in eine schwere Staatskrise stürzen. Und das, obwohl diese Regierung in den vergangenen anderthalb Jahren in vielen Ressorts durchaus respektable Erfolge vorzuweisen hatte. Dafür, dass Österreichs Kanzler Kurz jetzt die Notbremse gezogen, FPÖ-Innenminister Kickl entlassen und eine größtmögliche juristische Aufklärung im Zusammenhang mit den Strache-Aussagen im sogenannten Ibiza-Video angekündigt hat, dafür gebührt ihm Respekt. Denn er weiß, dass er mit dieser konsequenten Vorgehensweise politisch seinen Kopf riskiert, sollten die Rechtspopulisten ihre Drohung wahrmachen und beim Misstrauensvotum gegen den Kanzler der Regierung stimmen, der sie bis eben noch angehört hatten. Was lehrt uns das? Ganz Europa hat nun mitbekommen, was passieren kann, wenn öffentlich lautstarke, aber politisch trotzdem unfähige Populisten in Regierungsverantwortung kommen, egal ob rechts oder links. Eigentlich eine Binsenweisheit. Demokratie funktioniert am besten mit überzeugten Demokraten.
Michael Mandlek kommentierte. Und natürlich war die Regierungskrise in Österreich und ihre mögliche Auswirkungen auf die Europawahl diese Woche auch ein großes Thema in der Sendung Gipfeltreffen Europa, heute Abend hier im Ersten direkt vor den Tagesthemen, in der die Parteichefs aller im Bundestag vertretenen Parteien sich den Fragen von Tina Hassel und Christian Nitsche stellten. Dabei ging es auch um andere Themen wie Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit, aber mit der Situation in Österreich begann nun mal dieser Schlagabtausch. Daher die Frage an die Co-Moderatorin und Leiterin unseres ARD-Hauptstadtstudios Tina Hassel in Berlin. Wie blicken denn die deutschen Spitzenpolitiker auf das politische Erdbeben, das da gerade in Österreich stattfindet?
Nun, Ingo, das war interessant. Wir hatten eigentlich fast alle Beteiligten, die einerseits natürlich keine Ratschläge geben wollten den Österreichern, aber die gehofft hatten, dass das Video und das, was man inzwischen ja auch weiß, sozusagen eine Maske weggenommen hat, weit über die FPÖ hinaus und eigentlich zeigt, wie populistische Parteien generell agieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, stand einer, nämlich der AfD-Sprecher Jörg Meuthen. Er aber hatte interessanterweise auch etwas neu akzentuiert, auch mit Blick auf die neuen Ereignisse. Er hat sich schon klarer geäußert als die AfD länger. Die hat sich ja sehr schwer getan. Er hat heute gesagt, ja, das war ein Skandal, was Stache da gemacht hat, aber einer, der nur auf Österreich beschränkt bliebe und wäre. Und er hat sofort versucht, den Ball ins andere Feld zurückzuspielen, indem er gesagt hat, ja, aber die anderen Parteien, die hätten sowas ja immer schon getan. Und sinngemäß, da hätte man jetzt mit dem Video eben nur die einen erwischt. Dazu direkt wollte keiner antworten. Das war so eine Linie, nicht alle gegen einen. Aber wie sonst der Schlagabtausch verlief zu diesem Thema, hören wir mal kurz rein.
Das ist ein innerösterreichisches Ereignis, bei dem man nicht ausschließen kann, dass es in Österreich tatsächlich das Wahlergebnis durchaus signifikant beeinflusst. Ich glaube, dass es außerhalb Österreichs, einschließlich Deutschland, keine Rolle spielen wird.
Es ist nach dem Brexit ja das zweite Mal, dass wir in Europa einen Scherbenhaufen sehen, den Rechtspopulisten angerichtet haben.
Es unterstreicht, dass Rechtspopulisten in ganz Europa die europäische Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kaputt machen wollen.
In der Tat sind solche Rechtspopulisten für uns von der CDU keine Koalitionspartner, niemand, mit dem wir zusammenarbeiten wollen und zusammenarbeiten werden.
Ja, wir hören also, Ingo, im Grunde ein Hoffen, ein Wünschen, dass diese Ereignisse die Europawahl in 6 Tagen beeinflussen. Aber ob und in welcher Art, wusste natürlich heute in der Runde auch keiner wirklich zu sagen.
Na klar, aber es ging ja nicht nur um Österreich. Was waren denn die am heftigsten diskutierten Themen und wer konnte da wo am besten punkten?
Ja, das ging recht munter hin und her. Am heftigsten wurde eigentlich schon noch mal wieder über die Migration gestritten und da vor allem über die Frage Seenotrettung und wie das sein kann, dass jetzt eben überhaupt niemand im Moment mehr außer den NGOs unterwegs ist und ob es abschreckend ist, wenn Menschen im Moment, wenn sie sich auf den Weg machen, de facto ertrinken. Das war ein sehr harter Schlagabtausch. Aber munter gestritten wurde auch bei der Frage, wie man mit dem Klimawandel umgehen sollte. Alle hier, außer nuanciert wieder die AfD, sagen, klar gibt es einen menschengemachten Klimawandel, man muss schnell umsteuern. Da war dann eher der Schlagabtausch, mit welchen Mitteln man das tun sollte. Und beim sozialen Europa war es eigentlich auch so, dass alle gesagt haben, wir sind mehr als eine Wirtschaftsunion, wir sind auch eine solidarische Europa und brauchen das auch. Aber wie das dann aussehen sollte, auch darüber ging das dann hin und her. Und das möchte ich schon mal sagen, ist ja eigentlich gut, denn das Schlimmste, was ja man als Eindruck haben könnte, ist, dass eigentlich alle nur proeuropäisch oder eben antieuropäer sind, sondern was heute rausgekommen ist, da gibt es eine ganze breite, unterschiedliches Feld von Proeuropäern und beim Ringen um die Lösungen auf die großen Fragen.
Und die Hauptsache ist wählen gehen. Vielen Dank, Tina Hassel, für diese Eindrücke. Gerne. Von Gipfeltreffen Europa. Und ob Europa eine Zukunft hat, das hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Jugend für dieses Projekt zu begeistern ist. Für den letzten Teil unserer Reihe Was Europa bewegt, ist unser Brüssel-Korrespondent Markus Preis diesmal in den Niederlanden, in Deutschland und in Rumänien unterwegs. Und er hat mit jungen Menschen gesprochen, die bei ihrer Zukunftsplanung ganz auf das setzen, womit sie ohnehin jeden Tag umgehen, aufs Internet und andere Produkte aus der gar nicht mehr so neuen digitalen Welt. Einer Welt, die bislang allerdings meist anderswo gebaut wird als in Europa.
Diese Reise führt mich in die Zukunft. nach Groningen in die Niederlande. Europa, auch Kontinent der Dichter, der Denker. An klugen Köpfen mangelt es uns nicht. Doch ein Silicon Valley wie in den USA? Fehlanzeige. Woran das liegt? Wissen müssen es eigentlich die, die an unserer Zukunft forschen. Die 20-jährige Amelia studiert Krankenhausmanagement. Zusammen mit den drei Informatikstudenten Dimitri, Karlin und Julian hat sie nicht weniger vor, als Blinden beim Sehen zu helfen. Sie erklären mir, eine Kamera, Ultraschallsensoren und viele für mich völlig unverständliche Buchstaben und Zahlenreihen. Das Ergebnis: eine Brille, die warnt.
Be careful, there is currently a vehicle in front of you.
Vorsicht, Auto in der Nähe. Wir haben die Brille für Blinde und Sehbehinderte entworfen. Die kann ihnen sagen, wie die Umgebung aussieht. Sie kann Texte lesen und auch Abstände einschätzen. Eine faszinierende Spielerei von ein paar Nerds, so könnte man das abtun. Die jungen Groninger Studenten aber sind fest entschlossen, daraus ein weltweites Geschäft zu machen. Das allerdings ist gar nicht so einfach in der EU. Europa ist sehr strikt, wenn es darum geht, eine Firma zu gründen. Regulierung, Risikokapital finden, die Steuern. Es ist nicht besonders attraktiv, hier eine Firma zu gründen. Eins aber loben sie an der EU, die guten und meist kostenlosen Unis. Die Ausbildung ist viel besser hier, also studieren wir in Europa. Aber wenn es dann besser und billiger für uns ist, woanders hinzugehen, etwa in die USA oder nach China, dann machen wir das. Patrioten sind sie also nicht unbedingt, die klugen Köpfe Europas. Aber wer will es ihnen verdenken bei so viel Leidenschaft für ihre Technik? Beim Abschied aus Groningen frage ich mich, ob die EU nicht ein bisschen naiv ist. Leistet sich die vielleicht beste Ausbildung weltweit, aber Jobs und Gewinne entstehen dann anderswo? Die Tech-Konferenz Republika in Berlin ist die zweite Station dieser Reise. Hier diskutiert man, wie die EU junge Erfinder besser fördern könnte. Ein stärkerer Zusammenschluss der noch immer nationalen Kapitalmärkte, weniger strenge Regeln für Start-up-Kredite. Ich treffe einen, der es ganz nach oben geschafft hat. Mark Sermon hat Mozilla gegründet, genau die mit dem Internetbrowser. Er ist Kanadier und mit dem Abstand sieht er die Probleme der EU ganz deutlich. Das Wichtigste ist die Risikofinanzierung und die ist nicht da. Dadurch wird es schwer, die richtig guten Leute zu halten. Die werden von den amerikanischen Firmen aufgesaugt. Europa muss echt aktiver werden, um seine Talente hier zu binden. Zugleich aber sagt er auch, jetzt jammert nicht rum und lauft vor allem nicht China und den USA hinterher. Überall auf der Republika höre ich die Kritik an Datenkraken wie Google und Facebook. Dass Europäer Privatsphäre schützenswert finden, sagt Mark Sermon, sei eine sehr gute Basis für ein weltweites Geschäft. Die Leute haben doch Angst vor dieser Technik und sie wollen was anderes. Sie wollen Privatheit. Aber das gibt's nicht auf dem Markt. Die Europäer sollten da reingehen und diese Rolle übernehmen. Die Leute wollen andere Produkte, also baut sie. Dass es in Europa funktionieren kann, sehe ich auf der letzten Station dieser Reise. Wir sind in Bukarest, Rumänien. Das zweitärmste Land der EU. Umso überraschender für mich, die Zentrale der Firma Bitdefender. Ein moderner Bau aus Glas und Stahl. Schick und cool. Ein bisschen Silicon Valley im früheren Ostblock. Florin Talpes hat die Antivirenfirma, Marktwert über 600 Millionen Dollar, vor rund 20 Jahren an seinem Küchentisch gegründet. Heute hat sie 500 Millionen Kunden weltweit. War gar nicht so einfach, eine Sicherheitsfirma aus Rumänien. Wenn die Leute Rumänien hören, halten sie sich sonst nur schnell die Taschen zu. Die Firma hat es dennoch geschafft. Weltweit ist Made in Europe eben ein Qualitätssiegel. Hier finden sie, wenn es an Risikokapital mangelt, dann müsse die EU einspringen. Nur anders als bisher. Das Tempo, mit dem in Europa gefördert wird, ist zu langsam. Viel zu langsam. Die Startups treffen jeden Tag neue Entscheidungen, ändern die Richtung, schnell. Das passe nicht zum bürokratischen Fördersystem der EU mit 6 Monatsfristen. Bedeutet das also, dass die Firmen ihre Chancen deshalb verpassen? Ja, wenn es zu spät ist, kommt der Förderbescheid. Ein Satz, der mir zum Ende der Reise deutlich macht: Es ist Zeit für die EU, die neuen Techniken noch wichtiger zu nehmen. Einzelne Unternehmer, Daimler, Siemens, Bosch, haben vor rund 100 Jahren mit ihren Ideen unseren Wohlstand begründet. Nun muss die nächste Generation her, um das Spielfeld nicht Amerikanern und Chinesen zu überlassen.
In der Ukraine ist der neue Präsident vereidigt worden und Politneuling Zelensky eröffnete seine Amtszeit, wie angekündigt, mit einem äußerst ungewöhnlichen Manöver. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Der neue Präsident der Ukraine, Zelensky, hat am Tag seines Amtsantritts das Parlament aufgelöst und zu Neuwahlen aufgerufen. Diese sollen bereits in 2 Monaten stattfinden, so Zelensky am Rande seiner Vereidigung. Der reguläre Wahltermin war für Oktober vorgesehen. Derzeit fehlt dem Politneuling Zelensky die parlamentarische Unterstützung. Ob er befugt ist, den Neuwahlprozess auf diese Weise einzuleiten, ist jedoch juristisch umstritten. Der US-Internetkonzern Google hat seine Geschäfte mit dem Mobilfunkbetreiber Huawei auf Eis gelegt. Das ist eine Konsequenz aus der China-Politik von US-Präsident Trump. Dieser hatte das chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste setzen lassen. Hintergrund sind Vorwürfe gegen den Konzern, Spionage zu betreiben. Huawei kann nun künftig nicht mehr das weit verbreitete Android-Betriebssystem für seine Smartphones nutzen. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Googles Bann stürzt Huawei in große Not. Huawei Smartphones fehlt künftig ihr Herzstück. Man habe ein eigenes Betriebssystem in der Schublade, so der Konzern. Es wäre absolutes Neuland, ein Wagnis und gravierender Wettbewerbsnachteil. Huawei muss starke Einbußen fürchten, denn auch Chiphersteller stoppen ihre Lieferungen an den Konzern aus Furcht vor Strafen der US-Regierung. Der IT-Verband Bitkom warnte vor einem Flächenbrand. Würden Bauteile nicht mehr geliefert, könnten Produktionsketten gesprengt, Unternehmen existenziell gefährdet werden. Eine schnelle und harte Vergeltung aus China droht. Geräte des US-Herstellers Apple könnten verbannt werden, so die Spekulation. An Apple hängen wiederum Zulieferer. Ein Flächenbrand sah man heute schon an der Börse. Fast alle Hightech-Aktien verloren drastisch.
Die italienischen Behörden haben die verbliebenen 47 Flüchtlinge, die das Rettungsschiff Sea-Watch an Bord hatte, an Land gelassen, gegen den Willen des italienischen Innenministers Salvini. Mit Schiffen der Küstenwache, die Verkehrsminister Toninelli untersteht, wurden sie nach Lampedusa gebracht. Die italienische Staatsanwaltschaft ordnete an, das Rettungsschiff zu beschlagnahmen. Der sogenannte Valomat darf in der derzeitigen Form nicht weiter betrieben werden. Das hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden und einem Antrag der Partei Volt Deutschland stattgegeben. Zur Begründung hieß es, man könne auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung eigene Vorstellungen nur mit den Programmen von bis zu 8 Parteien abgleichen. Dadurch würden kleinere und unbekanntere Parteien benachteiligt. Gegen den Beschluss kann noch Beschwerde eingelegt werden. Der frühere Fußballprofi Manfred Burgsmüller ist tot. Er starb bereits am Samstag im Alter von 69 Jahren in Essen, wie heute bekannt wurde. Burgsmüller hatte zwischen 1969 und 1990 in der Bundesliga unter anderem für Werder Bremen und Borussia Dortmund gespielt. Er war für seine Schlitzohrigkeit auf dem Platz bekannt. Mit 213 Toren steht er auf Platz 4 der ewigen Bundesliga-Torschützenliste.
Viele Filme machen, damit mein Leben zum Film wird. Das erklärte er zu seinem Lebensmotto und Rainer Werner Fassbinder hielt sich bedingungslos dran. Zu keiner Zeit scherte er sich dabei um Konventionen und blieb rast- und ruhelos in der Arbeit wie im Privatleben, bis zu seinem dem exzessiven Lebensstil geschuldeten frühen Tod. Fassbinder wurde zu einem der bedeutendsten deutschen Filmregisseure der Nachkriegszeit, international noch mehr fast bewundert als in seiner eigenen Heimat. Zur Stadt Frankfurt unterhielt der Regisseur eine besonders zwiespältige Beziehung. Aber ausgerechnet dort hat das Werk dieses Künstlers ohne Rücksicht auf Verluste jetzt eine neue Heimat gefunden, berichtet Alex Jakubowski.
Es fühlt sich an wie das Öffnen einer Schatztruhe. Einer Schatztruhe mit kistenweise Material zu Rainer Werner Fassbinders Arbeit. Fast alles, was der Regisseur in 21 Jahren geschrieben oder veröffentlicht hat, findet sich in diesen Regalen. Auch unzählige Fotos von seinen Spielfilmdrehs.
Hier auf diesem Werkfoto zu dem Film Lola von 1981 sieht man Rainer Werner Fassbinder mit seiner Kostümbildnerin Barbara Baum in einer Drehpause.
Fassbinder war ein besessener, aber akribischer Arbeiter. Tonbänder mit Alltagsgeräuschen liegen im neuen Frankfurter Archiv genauso wie Storyboards, Zeichnungen also, die veranschaulichen, wie Szenen in einem Film umgesetzt werden sollten.
Hier sieht man auch ganz schön wieder, wie Fassbinder eigentlich jede einzelne Einstellung schon vor Drehbeginn eigentlich im Kopf hatte. Und man sieht hier auch wieder die Spuren des Alltags, die sich hier niedergeschlagen haben. Das sind zum Beispiel Löcher oder Brandflecken von seiner Zigarette.
71 Filme, Theaterstücke und Fernsehserien hat Fassbinder realisiert. Eine unglaubliche Anzahl für einen Regisseur, der nur 37 Jahre alt wurde.
Ich kenne Rainer nicht getrieben. Ich kenne Rainer nur mit einer Utopie, das Wort oder Unwort der 70er Jahre. Lass uns was Schönes tun, weil die Welt an sich ist schon schwierig genug. Und wir haben diese Chance, sie vielleicht ein bisschen zu verändern, vielleicht.
Maßstäbe hat er auf jeden Fall gesetzt und durchaus ungewöhnlich gearbeitet. Die Drehbücher zu seiner Fernsehserie Berlin-Alexanderplatz nach Alfred Döblin hat er in dieses Aufnahmegerät diktiert. Sagenhafte 72 Stunden Material.
Nächste Einstellung, die Treppe leer, die nach unten führt. Nach etwa 10 Sekunden kommt Franz Bieberkopf ins Bild.
Man hört auch, wie Fassbinder einschläft manchmal, ja, weil er einfach dann übermüdet war. Man hört dann, wie er das Mikrofon wieder aufnimmt und weiter diktiert.
Auch im Archiv das Originalskript zu seinem umstrittenen Theaterstück Der Müll, die Stadt und der Tod. Das 1985, drei Jahre nach seinem Tod, noch zu Demonstrationen in Frankfurt führte. Man warf ihm Antisemitismus vor. Jetzt hat sich Frankfurt endgültig mit Fassbinder versöhnt, nimmt sein Archiv auf und macht es zugänglich. Fast genau 37 Jahre nach seinem Tod.
Und damit noch der Blick aufs Wetter. Heute gab es eine Menge Unwetter und Gewitter in weiten Teilen Deutschlands. Carsten Schwanke, wie ist denn jetzt die Lage?
Es regnet noch immer sehr kräftig. Es gab sogar einen Tornado in Sachsen. Es gab überschwemmte Straßen in Berlin und auch in Ostwestfalen. Auch am Alpenrand viel Regen. Das hier sind die Regenradarbilder von heute Abend. Man sieht eben genau diesen Bogen, den die Gewitter und Regenschauer ziehen und vor allem sich am Alpenrand stauen. Der meiste Regen fiel heute übrigens in der Mitte Deutschlands, in Hessen, südlich von Fulda. Dort liegt eine andere Stadt, und zwar Schlüchtern. Dort fielen 100 Liter pro Quadratmeter. Das ergießt sich natürlich überall dort in die Bäche und Flüsse. Und wir haben einen Pegelstand vom Kinzig in Main-Kinzig-Kreis, und zwar von Steinau, das liegt in der Nähe von Schlüchtern. Da lag der Pegel gestern und heute bei 25 Zentimeter. Heute Nachmittag und heute Abend schoss er innerhalb weniger Stunden hoch auf 2 Meter oder auf fast 2,25 Meter. Und es kommt noch mehr Regen. Die Wettermodelle zeigen uns für die nächsten 6 Stunden bis morgen früh um 5, also von jetzt 23 Uhr bis morgen früh um 5, erwarten wir erneut vor allem in der Mitte Deutschlands, im Süden Niedersachsens, in Nordhessen, im äußersten Osten Nordrhein-Westfalens noch einmal 40 bis möglicherweise 80 Liter. Und auch am Alpenrand wird es kräftig weiter regnen. Dort regnet es auch morgen Vormittag immer noch weiter. Deshalb also in den Mittelgebirgen und im Alpenvorland große Hochwassergefahr. Ansonsten im Osten anfangs Sonnenschein und dann im Westen eher viele Wolken, aber kaum Regen. Am Nachmittag, da bleibt diese Schiene mit Regen weiter erhalten. Dann bilden sich zusätzlich im Osten nochmal kleinräumige Schauer und Gewitter. Die Temperaturen in Berlin bis zu 25, 26 Grad, unter den Dauerregenwolken am Alpenrand nur 11 bis 13 Grad. Der Wind weht recht frisch aus nordwestlichen bis westlichen Richtungen, zumindest hier in diesen Regenwolken. Die weiteren Aussichten, Entspannung ist angesagt. Am Mittwoch verziehen sich die letzten Regenwolken im Osten und im Süden. Der Donnerstag dann überall trocken bei 20 bis 23 Grad.
Carsten Schwanke, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Im Ersten geht's jetzt weiter mit einer Reportage, die unter dem Titel Deutschland den Deutschen versucht herauszufinden, wie Rechtspopulismus das Land verändert hat. Um 0.30 Uhr meldet sich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin, und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.